Jetzt kommt die Folge mit
Hartmut Ganske.
Hartmut Ganske, Rechtsanwalt, Politiker, Landtagsabgeordneter.
Genau, unser Mann auch hier für Frönnberg in Düsseldorf.
Sag mal, wie hast du es eigentlich geschafft, unseren Landtagsabgeordneten zur Ruhreule zu bringen?
Ja, war ein Zaubertrick, ich habe ihn gefragt.
Einfach gefragt?
Ja, Logo. Weißt du, sind ja auch nur Menschen, so Profi-Politikerinnen. Der hat auch dann sofort Ja gesagt.
Und wann kommt dann unsere Bürgermeisterin?
Hm, gute Frage.
Ich bin mal gespannt, was er so über seine politische Arbeit erzählen wird.
Ja, und auch über seine ganz persönlichen Erfahrungen und Eindrücke. Weil das Geschäft im Landtag, das kenne ich ja so aus der Perspektive der Interessensvertretung. Ich freue mich aber drauf, mal zu hören, wie das so aus seiner Perspektive quasi eines Empfängers von Interessen so ausschaut.
Schön gesagt.
Na. Hast du wieder ein paar Facts rausgesucht?
Na Logo, hier kommen die Infos zu Hartmut Ganske. Er ist 60 Jahre alt und hat sich nach seinem Jurastudium mit einer Anwaltskanzlei selbstständig gemacht. Dort lernte er seine Frau kennen, mit der er seit 22 Jahren verheiratet ist. Zusammen haben sie einen 19-jährigen Sohn. Seit 2012 ist er SPD-Landtagsabgeordneter in NRW.
Und zu seinem Wahlkreis gehört eben auch Frönnberg.
In seiner Freizeit liest er gerne.
Und viel.
Und hat sogar schon eigene Bücher veröffentlicht. Aber er liebt auch Kochen und gutes Essen. Seinen Urlaub verbringt er gerne in Griechenland, insbesondere auf der Insel Thasos.
Mit Lesen.
Und mit Lesen.
Er liest wirklich viel, ne?
Hat er zumindest gesagt.
Alter, 12 Bücher in 2 Wochen Urlaub. Alter, Lax.
Ja, aber jetzt gibt's das auf die Ohren. Hast du Bock?
Mega Bock. Heute ist die große Politik zu Gast in der Ruhreule.
Ja, stimmt. Landespolitik. Immerhin.
Immerhin.
Los geht's.
Hartmut, was hat dich ganz ursprünglich eigentlich dazu gebracht, in die Politik zu gehen?
Wahrscheinlich war es die Arbeit, die ich vorher geleistet habe, nämlich, wie es für manche Schülerinnen und Schüler typisch ist, sich engagiert zu haben in der Schule, in der Schülervertretung. Mhm. Dort war ich Teil eines damals Schülervertretungsgremiums. Ich habe eine Schülerzeitung gegründet, bei mir in Unam-Barlach-Gymnasium, die heute noch existiert. Ich bin dann in die...
Das EBG Echo etwa?
Ja, Mensch, das meint das EBG Echo immer noch, ja. Das habe ich 81 gegründet. Und unser Sohn, Raphael, ist auch am Barlach-Gymnasium zur Schule gegangen. Da gab es es immer noch und ich glaube, es gibt es immer noch. Dann war ich in der evangelischen Kirche tätig. Damals hieß es noch Kindergottesdiensthelfer. Das habe ich über 10 Jahre gemacht. Bei mir in der evangelischen Kirche in Unamassen. Und ich bin, und das war, glaube ich, so die Sache, der Einzige gewesen, glaube ich, deutschlandweit, der, als er bei der Bundeswehr war, einen Tag Sonderurlaub bekommen hat, um eine Juso AG zu gründen bei mir in Unamassen. Das heißt, ich bin 85 in die Partei eingetreten, am Tag meines mündlichen Abiturs. Und da ich jemand bin, der manches Mal sagt, nicht nur Mitglied werden, sondern auch was tun, habe ich eine Juso AG gegründet, war damals bei der Bundeswehr und habe meinem Kompaniechef gesagt, ich wollte die gründen, ob ich da einen Tag Sonderurlaub für kriege, weil wir vorher immer so einen staatsbürgerlichen Unterricht gemacht haben. Der hat mich erst angeguckt wie ein Auto, aber ich habe hinterher einen Tag Sonderurlaub gekriegt, um eine Juso AG zu gründen. Und so bin ich dann in die Politik gekommen.
Das heißt, du hast dich engagiert an anderen Orten, wo du gemerkt hast, es ist irgendwie cool, sich nicht nur zu konsumieren, sondern sich auch einzubringen und mitzugestalten.
Genauso war es. An verschiedenen Orten, wie gesagt, Schule, Kirche. Und dann auch im Bereich der gesellschaftlichen Betätigung.
Was waren prägende Ereignisse oder Momente, die dich in deiner frühen politischen Laufbahn getroffen, berührt haben?
Prägend waren 2 Sachen. Ich habe mal hier auch den Ostermarsch Münsterland organisiert, der auch Station in Unna machte. Als ich den organisierte, das war so in den 80er Jahren, habe ich Anruf zum Beispiel bei uns erhalten, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Da war jemand, der mir sagte, ich solle gut aufpassen, ob ich bei dem Marsch nicht möglicherweise eine Kugel abkriege. Das war wirklich was, wo ich aufgelegt habe und gesagt habe, was passiert hier? Weil
das sind Friedensmärsche ja eigentlich.
Ne? Ja, das sind Friedensmärsche, die Ostermärsche. Und da hat wirklich jemand angerufen, der wahrscheinlich nicht richtig damit einverstanden war und mir angedroht hat, mich dann mal runterzuschießen, weil ich der Organisator bin. Und das Zweite war, ich habe sehr viel im Bereich der geschichtlichen Aufarbeitung auch meiner Heimatstadt gearbeitet. Das bedeutet gerade in dem Bereich, wie ist im Dritten Reich mit jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern umgegangen worden. Natürlich ist mit denen überhaupt nicht umgegangen worden, sondern sie wurden nur vernichtet. Und wie steht Unna jetzt dazu? Da habe ich mal die Geschichte eines Außenkommandos des KZ Buchenwald in Unna aufgearbeitet. Die kannte man vorher nicht. Und auch da gab es nicht nur anonyme Schreiben, sondern auch andere Versuche, mir doch vorzuwerfen, wie ich meine Heimatstadt besudeln könnte mit diesem Zeug. Und das waren, weil du danach gefragt hast, eben solche Sachen, die einschneidend waren, auch in meinem politischen Engagement.
Was haben die denn erzeugt in dir?
Die haben erstmal erzeugt, dass ich jedenfalls keinen Schiss hatte, weiterzumachen. Und die haben erzeugt, dass es wahrscheinlich bei manchen Leuten nie gut ankommt, wie du tätig bist. Aber das habe ich vorher schon gemerkt. Und deshalb glaube ich eher die Sache, dass ich weitergemacht habe, wie ich es gemacht habe in dem Bereich. Also es war nicht so, dass ich da jetzt wie eine Salzsäule erstarrt war und sagte, Hilfe, was ist da passiert? Wahrscheinlich habe ich mir auch gedacht, wie doof kann man sein? Aber nicht auf mich bezogen, sondern auf die anderen, die mich angerufen haben oder versucht haben, dann eben mich davon abzubringen.
Ja.
Und wahrscheinlich dann eher, ich mache es trotzdem weiter.
Du hast dich nicht ermutigen lassen und hast gemerkt, okay, wenn man Entscheidungen trifft und sich engagiert an exponierter Stelle, dann gibt's auch Gegenwind.
Ja, und den gibt's überall und deshalb, das ist so eine Sache, wie ist der alte Spruch, wer die Hitze nicht abkann, hat in der Küche nichts verloren.
Mhm.
Und dieser Spruch, so doof er sich anhört oder so platt er ist, hat in der Politik eine große Relevanz, das ist so.
Und dann bist du irgendwann Landtagsabgeordneter geworden, davor musstest du gewählt werden von den Bürgerinnen und Bürgern und davor musstest du in einem Parteiverfahren aufgestellt werden. Ja. Wurdest du gefragt oder hast du dich entschieden zu kandidieren?
In dem konkreten Moment, das war 2012, war gerade eine Minderheitsregierung plattgegangen in Nordrhein-Westfalen, bin ich Hannelore Kraft, die wurde von den Linken toleriert und die Linken haben das hinterher nicht mehr gemacht. Da bin ich wirklich gefragt worden. Ich muss aber gestehen, dass ich, damals war ich 46, ich habe schon vorher Politik gemacht, ehrenamtlich im Kreistag. Ich muss gestehen, so in den 30ern, da habe ich wahrscheinlich geglaubt, ich kann alles und wollte alles und habe mir alles vorgestellt. Aber das ist wahrscheinlich eine Frage, wenn man etwas jünger ist, dann glaubt man, man will alles und kann alles. Da bin ich wirklich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann musste ich innerparteilich erstmal noch eine Abstimmung überstehen. Und dann war ich Kandidat, ja.
Und wurdest dann 2012
12
in den Landtag gewählt?
Genau, 2012.
Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche auf Grundlage dieses Mandats?
Das ist immer so... Sage ich jedenfalls keine, das ist ja, wenn wir gefragt werden, sagen wir, das ist kein typischer 40-Stunden-Job. Das variiert, sind wahrscheinlich eher 60 bis 70, aber jetzt muss ich dazu sagen, es ist natürlich auch viel Fahrzeit nach Düsseldorf mit dabei, die auch dabei ist, aber ich glaube 60 bis 70. Und ich habe mir immer seit 2012, als unser Sohn noch kleiner war, hatte ich immer versucht, mir einen Tag am Wochenende frei zu machen und keine Termine zu haben. Aber jetzt muss ich hier auch sagen, manches Mal, wenn wir als Politiker und Politikerinnen sagen, oh, wir haben viele Termine, dann sind das Termine, die andere Menschen auch wahrnehmen. Nämlich vielleicht Stadtmeisterschaften besuchen, Märkte besuchen, Veranstaltungen besuchen, die andere freiwillig machen. Und wir sagen dann manches Mal ja auch, ach ja, da müssen wir einen Termin machen. Aber wenn man zusammenrechnen würde, glaube ich, unter 60 Stunden kommt da nichts. Aber das ist eben auch so eine Sache, die man gerne machen muss. Die mache ich gerne.
Und wie viele Wochen Urlaub gibt es im Jahr?
Ja, also erstmal könnte man ja theoretisch sagen, Parlamentsferien sind da, wenn auch Schulferien sind. Und dann könntet ihr auf die Idee kommen, sag mal, du hast ja lange Ferien in dem Bereich. Wir machen, wenn ich jetzt mal schaue, ich glaube, wir haben es einmal gemacht in unserer Zeit im Parlament. Da haben wir 3 Wochen Sommerurlaub gemacht. Ansonsten ist es meist so 1 bis 2 Wochen Sommerurlaub und dann nochmal 1 Woche im Herbst, also so, das machen wir wahrscheinlich meist 3 Wochen.
Und es ist ja, was man auch nicht vergessen darf, einerseits die Arbeit in Düsseldorf, wo eben die Sitzungswochen sind. Und dann ist dann auch noch ein Wahlkreisbüro und Engagement irgendwie in Unna, im Kreis Unna.
Ja, im Kreis Unna. Und jetzt muss ich ja sagen, da ich ja das Glück habe, den schönsten Wahlkreis im Landtag vertreten zu dürfen, da haben wir ja 4 Städte und Gemeinden. Das heißt, ich habe ja neben meiner Heimatstadt Unna auch noch die Gemeinde Holzwickede, dann die Stadt Schwerte und eben die schöne Stadt Frönnenberg auch in meinem Wahlkreis. Da sind natürlich dann 4-mal auch Termine mit Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern vielleicht, mit Vereinen, mit Menschen, die etwas wollen, Bürgeranfragen. In Frönnenberg, wem erzähle ich das, hat in letzter Zeit sehr viel damit zu tun, mit der Frage, wie kommen wir eigentlich mit Zügen von Frönnenberg weg oder nicht, überhaupt nicht. Das hat in letzter Zeit viel getan. Die Hochwasser-Starkregenereignisse, die auf Frönnenberg mitgehauen haben, hier in Mitleidenschaft gezogen haben, war einiges, wo wir hatten. Also da gehört dann auch noch die Arbeit im Wahlkreis zu, ja.
Wenn man auf deine Homepage geht, dann stehen da, sag ich jetzt mal so, die üblichen Dinge, die man so erwartet bei Abgeordneten. Was ich relativ ungewöhnlich finde, ist, dass man auch deinen Steuerbescheid findet. Der aktuelle ist von 2022. Mhm. Du gehst also, kann man sagen, außerordentlich transparent mit deinen Einkünften um. Warum? Was steckt dahinter?
Ja, ich habe mir irgendwann mal in meiner langjährigen Tätigkeit entschieden, entweder machst du es weiter wie viele in meinem Vorfeld, du hast ein Herrschaftswissen und willst davon nichts teilen, oder du sagst, du musst, wenn du überzeugen willst, versuchen, alle mitzunehmen. Und das hat viel mit Transparenz zu tun. Und dann gehört für mich auch dazu, aus manchen Sachen auch nicht so ein Schauspiel zu machen. Und das finde ich manches Mal auch, ja, ich sag mal, zum Kotzen, wenn aus normalen Sachen, die man auch nachlesen könnte, man ein Schauspiel macht, nämlich auf der Frage, was bekommst du eigentlich oder was verdienst du oder was erhältst du in dem Bereich, und dann sagt, ach, ich weiß das gar nicht so genau oder so. Das ist Quatsch, finde ich. Und dann hat man zwei Möglichkeiten, entweder das zu machen wie viele andere oder zu sagen, weißt du was, ich mache es transparent, und dann gehört es für mich dazu, wenn ich von öffentlichen Kassen, und ich bekomme von öffentlichen Kassen mein Gehalt, mein Geld jetzt, dann ist das verdammt nochmal auch richtig, dass die Menschen sehen, wie viel man erhält. Und du hast gerade den Steuerbescheid. Ich habe meiner Frau heute Morgen noch gesagt, ich muss die Sachen zusammensuchen für 23. Und einen Teil ist schon beim Steuerbüro, damit wir das machen. Und ja, dann habe ich den Steuerbescheid mit meiner Frau abgesprochen, weil ich die Sachen für meine Frau geschwärzt habe. Denn keinen hat zu interessieren, was meine Frau erhält. Wer rechnen kann, wird sich's wahrscheinlich zusammenschustern können, wenn er sich den Steuerbescheid anguckt. Aber das, was ich bekomme, das soll man dann auch sagen. Und das gehört nicht nur für das, was ich auf Landesebene bekomme, sondern auch, was ich an Aufwandsentschädigungen auf Kreisebene bekomme. Denn das, glaube ich, habe ich gelernt. Wenn man es nicht öffentlich macht, dann glauben Leute, dass man vielleicht noch mehr kriegt. Ja. Und dann wird erzählt, oh, ach, du kriegst für das Mandat noch so und so viel 100. Und da soll man es so machen. Was ich aber auch mache, und dann höre ich auf damit, ich schreibe auch drauf, was ich abgebe an meine Partei. Und dass manche Leute immer noch glauben, dass Abgeordnete keine Steuern zahlen müssen, das merken sie dann auch, wenn sie sehen, was für Abzüge sind.
Keine steuerfreien Einkünfte.
Genau.
Naja, und jetzt kann ich mir das angucken auf deiner Homepage und sehe dann 120.000 Euro ungefähr im Jahr Abgeordnetengeld. Was sagt man da?
Diät heißt es. Diät heißt es, ja.
Diät und 24.000 Euro für das Kreistagsmandat.
Richtig.
Weil du da auch Vorsitzender bist. Dann gibt es noch die Sparkasse, 8.600 Euro. GWA und VBU, kleinere Beträge, 3.600 Euro. Das summiert sich schon auf. Mhm. Ist das nicht ein bisschen viel Geld, was man da so kriegt?
Viel ist relativ. Ich sag, es ist viel Geld. Ich sag auch, ich habe vorher als Anwalt gearbeitet. Ich hatte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der Höchstzeit 6 Leute. Da habe ich im Monat nicht so viel gekriegt, wie ich jetzt überwiesen kriege, damit das klar ist. Und deshalb ist das auch für mich viel Geld. Und ja, ist viel Geld.
Relativiert sich aber.
Ja, was heißt relativiert sich? Ich finde, viel bleibt viel insoweit. Und deshalb ist das so, das ist ein hohes Einkommen, was ich habe. Und ich bin jetzt keiner, der sagt, es gibt aber andere, die verdienen noch mehr oder nicht. Denn ich glaube, das ist eine Sache. Neid ist so ein Punkt, den habe ich nicht in die Wiege gelegt gekriegt. Es relativiert sich immer alles. Spätestens dann, wenn das Finanzamt da ist oder möglicherweise auch die Partei da ist und die Hand aufhebt und sagt, du machst das ja nicht nur, weil du so aussiehst, wie du aussiehst, sondern wir wollen auch was davon abhaben in dem Bereich. Und dann ist das auch so.
Und würdest du denn sagen, es ist ein angemessener Betrag?
Ja, es ist ein guter, angemessener Betrag. Und ich muss auch ehrlich sagen, und das meine ich auch genauso, wie ich sage, es ist auch ein Betrag, wo ich nicht drum herum rede, dass das ein gutes Einkommen als solches ist. Und deshalb hasse ich es, wenn Leute sagen, ach, und da bleibt nur das und das über, Quatsch mit Soße, wenn ich 5-stelliges Salär überwiesen bekomme auf mein Konto. So, und das bekomme ich dann. Egal, ob ich dann im Endeffekt auch davon Steuern zahlen muss, was ich natürlich zahlen muss, wie jeder andere auch in diesem Lande, dann ist das erstmal so und dann ist das ein gutes Einkommen.
Manche sagen, es hat auch was mit Korruptionsschutz zu tun, wenn die Erden eine entsprechende Höhe haben.
Ja, also das ist ja in der Grundlage in der Vergangenheit so, dass gesagt wurde, Auch ein Abgeordneter muss einen bestimmten Betrag bekommen, verdienen, erhalten, damit er nicht angreifbar ist für andere Sachen. Obwohl, da kann ich sagen, ich darf seit 2012 im Landtag sein. Da ist noch nie einer zu mir hingekommen und hat gesagt, weißt du was, für die Entscheidung oder sowas kann ich dir das und das anbieten. Ich weiß nicht, ob das woanders anders ist, aber im Landtag kam noch keiner oder er hat es nie versucht bei mir in dem Bereich. Das gab es doch nicht.
Okay. Was da auch hintersteckt hinter diesen Summen, sind ja wirklich viele Mandate. Also das Landtagsmandat, das Kreistagsmandat mit einem Vorsitz, Sparkassenaufsichtsrat war es, glaube ich.
Ja, Verwaltungsrat
war das bei der
Sparkasse, ja.
Und GWA ist?
Ist auch ein Aufsichtsrat.
Und die VBU?
VBU ist auch eine Gesellschafterversammlung, die zweimal im Jahr tagt.
Okay, jetzt klären wir noch kurz die Abkürzung auf. GWA ist die Gesellschaft für Abfallverwertung?
Ganz genau, für Wertstoff- und Abfallverwertung im Kreis Unna, die kreiseigene Gesellschaft, die also unter anderem auch die gelbe Tonne dann abfährt hier im Kreis Unna. Und die VBU ist dann so die Holding, die unter anderem auch die GWA oder auch unsere VKU oder auch die UKBS, das ist die Wohnungsbaugesellschaft auf Kreisebene, in einer Holdingstruktur hält.
Sag mal kurz die Abkürzung VBU.
Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Unna.
Sehr gut. Ja. Also klar, da sind die Holding, in der die einzelnen städtischen GmbHs quasi. Also
die Kreis GmbHs, nicht die städtische, da würde mir jetzt ein Bürgermeister und eine Bürgermeisterin sagen, da hat der Kreis nichts mit zu tun, sondern das ist eine Sache des Kreises, ganz
des
genau.
Kreises, ja. Okay, also neben dem fiskalischen, der fiskalischen Dimension hat das eine Tätigkeits-, eine Pensumsdimension. Wie bist du diesen ganzen Tätigkeiten gerecht?
Also, wir sind in einer sehr guten Position, wenn wir als Abgeordnete, und ich bin hauptberuflicher Landtagsabgeordneter und bin nicht mehr Rechtsanwalt. Früher war es so, als ich ehrenamtlich Politik gemacht habe, da habe ich immer gesagt, ich bin ein Anwalt, der nebenbei Politik macht. Jetzt bin ich ein hauptberuflicher Politiker, der vielleicht im Jahr ein oder zwei Mandate noch macht, mehr nicht. Das heißt, ich bin hauptberuflich Vollzeit Berufspolitiker und kann mir meine Zeit natürlich, wenn ich nicht in Düsseldorf sein muss, auch noch selber einteilen. Und das bedeutet, dass du dir deine Woche so aufgeteilt hast mit dem Terminkalender, dass du auch alles schaffen kannst. Da muss ich dir auch sagen, wenn ich das nicht könnte, würde ich es auch nicht machen, denn einfach nur darum sitzen, das bringt nichts. Ich kann dir das am Beispiel Verwaltungsrat der Sparkasse sagen. Dort darf ich tätig sein in einem Ausschuss, in einem Risikoausschuss. Da ist es für mich selbstverständlich, dass ich jeden Risikoausschuss mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse vorbereite. Das ist nicht mal eben 10 Minuten in dem Bereich, sondern das sind meist 2 bis 3 Stunden, den ich vorbereite. Dann leite ich den auch. Und ich muss für mich auch mir die Frage stellen, kann ich das leisten? Und solange ich mir die Frage stellen kann, kann ich das leisten, mache ich das auch. Und da ich darauf bis jetzt immer noch die Antwort habe, ja, das kann ich leisten auch in dem zeitlichen Rahmen, dann mache ich das auch.
Ist das miteinander verknüpft? Also wird man in so einen Verwaltungsrat gewählt, weil man Landtagsabgeordneter ist, oder könnte ich da auch reingewählt werden?
Also könntest du auch reingewählt werden in dem Bereich. Da wirst du Entsendungsorgan. Man muss wissen, bei uns bei der Sparkasse Unakam, wie sie heißt, ist auch die wunderschöne Stadt Frönnenberg natürlich dann eben auch dabei. Auch die Gemeinde Holzwickede, Stadt Kam, Stadt Unna und eine Kreissparkasse sind wir auch. Das heißt, aus all diesen Gremien werden Menschen in den Verwaltungsrat gewählt. Und wenn du da überzeugst, dann könnte auch ein Sebastian Richter reingewählt werden, wenn irgendjemand der Meinung ist, dass du da rein sollst, um dieses Gremium mit zu beaufsichtigen.
Naja, aber tendenziell will man natürlich Leute haben, die ein bisschen vernetzt sind und so ein bisschen diese Strukturen dahinter schauen, und dann nimmt man Leute wie dich.
Ja, ich kann aber sagen, das hat nichts mit dem Landtagsmandat zu tun, sondern ich bin schon länger, ich bin 20 Jahre jetzt Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse. Da bin ich damals reingewählt worden als Mitglied des Kreistages, im Kreistag Unna, ja.
Okay, interessant. Wir gehen mal wieder ein bisschen auf die inhaltlichere Ebene. Jetzt habe ich ein bisschen mit Geld und Strukturen genervt. Du hast gerade gesagt, du warst vorher quasi ehrenamtlicher Politiker, jetzt bist du hauptamtlicher Politiker. War das so, wie du es dir vorgestellt hast, oder war das ernüchternd, jetzt plötzlich Vollzeit, vollberuflich Politiker zu sein?
Also erstmal sage ich dir, und das meine ich auch genauso, ist das eine große Ehre. Ich darf einer von knapp 200 Landtagsabgeordneten sein in Nordrhein-Westfalen, im Land von 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Ich finde, das ist schon wirklich eine große Ehre, dass ich das sein darf. Ich glaube, es war gut, dass ich im Vorfeld schon so ein bisschen ehrenamtlich tätig war. Im Kreistag, ich war mal 5 Jahre im Stadtrat bei uns in Unna. Ich glaube, das hat geholfen, dass ich so ein bisschen verstanden habe, wie das läuft. Und deshalb war das jetzt nicht so, dass ich da von 0 auf 100 durchstarten musste, sondern schon ein bisschen mitgebracht habe. Ist natürlich was ganz anderes, dass du selber dir auch mal gewahr sein musst, dass du jetzt eben hauptberuflich, klar, Anführungszeichen, Politik machen darfst. Das ist schon eine Sache, die vorher eben nicht war. Ich muss sagen, vorher, nochmal, ich habe gesagt, ich war Rechtsanwalt mit einer Kanzlei. Ich habe da zum Schluss viel Familienrecht gemacht und Strafsachen auch gemacht. Ich habe auch deutschlandweit verteidigt und Kapitaldelikte auch verteidigt, war auch unterwegs hier und habe dann ehrenamtlich immer Politik gemacht. Und die Tatsache, dass ich hauptberuflich Politik machen durfte in dem Bereich, habe ich wirklich lange gebraucht, um zu sagen, yo, das ist jetzt nur noch Politik, nur immer in Anführungszeichen, hat auch dazu geführt, dass ich jahrelang die Kanzleiarbeit nebenbei noch gemacht habe. Das heißt, meine Kanzlei, die hat es als Kanzlei in der Gestalt bis 2018 gegeben. Dann habe ich entschieden, dass ich nur noch Politik mache und habe meine Anwaltszulassung noch.
Die ruht quasi.
Die ruht insoweit nicht, die gibt's noch insoweit. Also die Anwaltszulassung gibt's noch. Das heißt, wenn Sebastian Richter jetzt auch einmal zu mir hinkommt und sagt, ich habe mein interessantes Mandat, dann würde ich ihm sagen, bitte kein Zivilrecht, habe ich alles vergessen. Strafrecht könnten wir noch was machen, aber da du mit Strafrecht nichts zu tun hast, insoweit wirst du nie zu mir hinkommen müssen.
Okay, dann lass uns noch eine letzte Frage vor dem Eulenspiegel machen, als Cliffhanger. Welche politischen Themen, vielleicht drei, liegen dir besonders am Herzen?
Erstmal ist das eine Sache, die aus meiner schulischen Begebenheit rauskommt. Ich finde, jedes Kind muss dieselben Chancen haben in diesem Lande. Und zwar hat das nichts damit zu tun, wie das Kind aussieht, wie das Kind aufwächst, wie die Eltern sind. Das ist das Erste. Also eine Bildungsgerechtigkeit ist das A und O. Zweitens bin ich als Jurist felsenfest davon überzeugt, jeder muss das Recht haben, in diesem Land tun und lassen zu können, was er möchte, im Rahmen von Gesetzen. Das heißt,
sehr liberal, was du da sagst.
Ja, das ist auch sehr liberal. Ich muss sagen, ich war in der Schulzeit, derjenige war ich Anhänger von Gerhard Rudolf Baum. Der ist jetzt etwas über 90, war damals Innenminister. Ich habe ihn selber auch kennenlernen dürfen, mal im Landtag. Ich muss sagen, da wollte ich damals in die FDP eintreten, das war so 82 rum. Da hat dann das Lambsdorff-Papier dazu geführt, dass die Koalition mit Helmut Schmidt kaputt ging. Und da habe ich gesagt, ihr Blödköpfe, da habe ich keine Lust zu. Und da habe ich mich dann eher so zur Sozialdemokratie reingehauen. Das heißt, das ist eine Sache, die ich gerne intensiv mache, diese Liberalität. Und das Dritte würde ich immer noch sagen, und das hat aber mit den beiden anderen zu tun, und das habe ich auch überall gesagt. Es gibt so eine Geschichte, die ich dann auch immer habe. Was du nicht willst, das war mir, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ich finde, das muss man in Politik gießen. Und das ist so mein Punkt, der alles macht. Also zum Dritten, ich mache viel Rechtspolitik im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Da bin ich ein erfahrener Rechtspolitiker, nennt man mich so. Seit 2012 darf ich da tätig sein. Und das ist für mich auch höchst interessant.
Danke für diesen ersten Teil mit Hartmut Ganske, und ich glaube, wir holen jetzt mal die Rebecca rein mit dem Eulenspiegel.
Ja, jetzt kommt der Eulenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo wir Frentenberg noch mal ein bisschen aus deiner Sicht kennenlernen wollen. Dazu stelle ich dir jetzt drei Fragen, drei kurze Antworten von dir. Bist du bereit?
Ich bin bereit, danke.
Dann die erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Frentenberg?
Das ist die Ruhe. Und zwar ist das unten, wenn ich mit meiner Frau direkt auf diesem, wie nennt man das, auf diesem Übergang stehe und oberhalb der Ruhr stehe, unten an dem Bereich, dann ist das für uns ein schöner Ort.
Und dann auch schon die zweite Frage. Das geht so nur in Frentenberg?
Schwierige Frage. Ja, und dann muss ich sagen, zu sagen, dass Frentenberg die Toskana des Märkischen Kreises oder auch des Sauerlandes ist, so wird Frentenberg manches Mal genannt.
Hört. Warum?
Warum, das weiß ich nicht ganz genau, aber wenn ihr mal so ein bisschen recherchiert, ist es wirklich so, dass das Wort Toskana und Sauerland mit Frentenberg in Zusammenhang gebracht wird. Das habe ich irgendwann auch mal erfahren. Und es sind nicht nur Leute aus der Frentenberger Politik, die das gerne nach vorne bringen, sondern ich mache es dann auch ganz gerne. Und deshalb ist das so, Toskana und Frentenberg und Sauerland, das passt irgendwo zusammen und kann man wahrscheinlich nur hier sagen, auch in der Bundesrepublik Deutschland.
Da schon die letzte Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Fröndenberg mal erlebt hast.
Ja, in Fröndenberg war es so, dass im letzten Landtagswahlkampf, waren gerade hier auch in Frömann Plakate von mir aufgehängt und die wurden von jemandem verunstaltet und zwar mit Häftlingsnummern und mit weiteren Aufklebern, dass es die Bundesrepublik gar nicht gäbe und dass man deshalb diese Landtagswahl nicht als Landtagswahl bezeichnen kann. Das habe ich dem Staatsschutz damals gemeldet. Das fand ich sehr kurios. Ich will nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie, was weiß ich, dann eben in mir selber dachte, wie schlimm das ist. Es war sehr kurios. Ich habe es dem Staatsschutz gemeldet. Ich fand es ein bisschen schräg, dass mein Konterfei mit einer Häftlingsnummer mitgegeben wurde. Und deshalb kann ich das als kurios bezeichnen.
Mhm. Wirklich kurios. Ja, und damit auch schon zurück zum Gespräch.
Danke, Rebecca, für diese neue Ausgabe des Eulenspiegels und immer wieder neue Erkenntnisse über unsere schöne Stadt hier in Fröndenberg. Wir sind zurück beim Gespräch mit Hartmut Ganske und ich hatte ja gerade gefragt, Hartmut, welche Themen dir am Herzen liegen. Kinder und Bildung, hast du gesagt, Freiheit und ich sag mal so liberales Denken und die Rechtspolitik. Jetzt nimm dir doch mal eins dieser Themen und sag uns doch mal, beschreib uns mal, wie von einer Bürgerin oder einem Bürger aus Fröndenberg ein Anliegen, das sich um eins dieser Themen irgendwie dreht, wie kommt das in den Landtag durch dich?
Also erstmal natürlich muss eine Kontaktaufnahme stattfinden, die A, entweder mit mir persönlich stattfindet, weil die Bürgerin oder der Bürger mich trifft, wenn ich unterwegs bin. B, bei mir im Wahlkreisbüro vielleicht anruft und sagt, er möchte einen Termin. Oder C, nach Düsseldorf kommt und sagt, er möchte mit mir sprechen. Jetzt mal konkret, was auch im letzten Jahr, muss man jetzt sagen, in 24 war. Stichwort, ist aber eine andere Sache, Zugverbindungen, sage ich jetzt, oder ist das mal was anderes nochmal? Starkregenereignis, Hochwasser, wo auch Fröndenberg wirklich gebeutelt war, hier in dem Bereich. Und Menschen wirklich ihr Hab und Gut verloren haben, das Wasser hier in Fröndenberg auch stand und die Landesregierung gesagt hat, es gab in Nordrhein-Westfalen noch andere Städte, natürlich unten in der Eifel, in dem Bereich, in Hagen, die vielleicht noch schrecklicher Betroffenheit ausgelöst haben als in Fröndenberg und haben gesagt, da legen wir ein Programm auf. Und jetzt kommt es, warum sage ich das? Und ich habe mich gefragt, auch durch 2, 3 Bürgerinnen aus Fröndenberg, wo ist der Unterschied gewesen, wenn du absäufst in dem Bereich und alle möglichen Sachen wirklich hier in deinem Haus verlierst, ob du jetzt in Hagen wohnst, in der Eifel wohnst oder in Fröndenberg wohnst. Warum ist Fröndenberg nicht in diesem Programm gewesen? Und das ist so eine konkrete Geschichte. Da kann man sagen, ach, das ist halt so, oder man kann versuchen, was zu machen. Und dann war es so, dass ich eben damals war ich Mitglied im Innenausschuss, zuständig war der Innenminister, dass ich zum Innenminister ging und habe gesagt, Herr Reul, ich verstehe nicht ganz, warum Sie die anderen, oder ich verstehe, dass alle anderen dabei waren, warum ist Fröndenberg nicht dabei? Ich habe genau solche Menschen gehabt, die mir gesagt haben, sie haben hier wahnsinnig viel verloren. Und dann ist es so, dass die Landesregierung, da war ich stolz drauf damals, die Landesregierung gesagt hat, auch die Fröndenberger bekommen diesen Bereich, den wir aufgelegt haben und dürfen mit partizipieren an dem Bereich, wie auch andere, die an der Eifel oder woanders betroffen waren. Das ist also eine Sache, wo man dann den Kontakt auch weiterführen muss. Da hat es geklappt. Ich muss gestehen, manches Mal klappt es natürlich nicht. Aber anderes Beispiel war jetzt auch, Stichwort die Dachse, und das sage ich jetzt nicht mit dem Lächeln, dann
eben
auch
im Bahndamm,
die Dachse im Bahndamm, wo ich auch erst dachte, was ist da los, aber da musst du natürlich dann eben auch, da haben wir Kontakt, besonders mit einem Ehepaar, was sich immer wieder meldet und was auch betroffen ist und sagt, sie wollen damit fahren und wie sieht das eigentlich aus? Und dann musst du eben versuchen mit Bahnsprechstunde, da ist der Beauftragte der Deutschen Bahn in NRW, mit dem kannst du sprechen, dass du eben auch Informationen mit rübergibst, die auch wichtig sind für die Stadt auch. Und das sind so Sachen, wie es dann zu mir hinkommt und das ist so.
Also das verlängert ja die Pendelzeiten wirklich immens, auch aus Menden nach Unna zum Beispiel.
Das ist schrecklich.
Und ich glaube, besonders gebeutelt ist man, wenn man in Ardey wohnt, weil man dann mit dem Bus nach Fröndenberg und dann wieder über Frömann nach Unna fährt. Ich weiß gar nicht, ob das 40 oder 45 Minuten dauert, anstatt 8 oder so, was es vorher war. Das ist schon immens und wenn man sich das zweimal am Tag vorstellt, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Okay, und Wie gehst du damit um? Jetzt hast du gerade eine Erfolgsgeschichte beschrieben, so eine Intervention bei Herbert Reul, dem Innenminister. Wie gehst du damit um, wenn deine Entscheidungen oder deine Versuche nicht fruchten? Also wenn du in die Kritik gerätst, der Ganske kümmert sich nicht oder so.
Also erstmal kann das ja, kommt ja drauf an, von wem. Und ich muss gestehen, es sind bestimmt einige gewesen, die versuchten, Sachen durchzukriegen, wo ich im ersten Moment oder in dem Gespräch gemerkt habe, ey, was willst du eigentlich in dem Bereich? Da gab es auch ein paar Sachen, dann gerade auch als Mitglied des Rechtsausschusses oder ich sag mal, ich war früher, da gab es hier noch Mitglied der Vollzugskommission, wo dann Menschen an mich rangekommen sind und auch privat, wenn ich das mal sehe, dann hinterher anriefen und sagten, ich muss dafür sorgen, dass Familienangehöriger besser behandelt wird im Vollzug, wo ich hinterher sagte, ey, sag mal, geht's denn eigentlich noch? Auf der anderen Seite ist es so, was ich glaube ich auch als Anwalt schon immer hatte, wenn du als Anwalt irgendwann mal deinen Mandanten, die zu dir hinkommen, sagst, das ist alles kein Problem, das schaffen wir schon. Und du schaffst es hinterher doch nicht, weil ja nicht nur du selber mit deiner Leistung dabei bist, sondern eben auch andere Richterinnen, Richter tätig sein müssen und du packst es nicht. Dann ist natürlich klar, dass die Leute sagen, du bist der schlechteste Anwalt ever. Und deshalb war damals schon so, dass wir gesagt haben in dem Bereich, wir versuchen, was möglich zu machen. Und auch da muss ich gestehen, habe ich wahrscheinlich im Jahr 1, 2, 3 Mal in die Grütze getroffen, weil ich auch nicht vernünftig gearbeitet habe. Das passiert ja auch mal. Aber ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, wir schaffen das, sondern ich kann mich hinstellen und sagen, ich versuche, was für sie hinzukriegen. Und das ist so der Punkt, wo ich dann hinterher zwar sage, dass nicht jeder einverstanden ist mit dem Ergebnis, aber solange sie sagen, Mensch, er hat versucht, was zu machen, ist das okay. Und das musst du, glaube ich, auch vernünftig rüberbringen, dass du jedenfalls sagst, du versuchst, was zu machen. Das Dürfste wäre, wenn du Kontakt hast, und das sage ich auch meinen Mitarbeitern, ich darf ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch beschäftigen als Abgeordneter, und das sage ich auch, jeder kriegt, und das ist bei mir sehr schnell eine Rückmeldung in dem Bereich, dass ich auch was versuche. Ich habe ja zum Beispiel Montag auch wieder ein Gespräch von Leuten, die ich gar nicht kenne, die sich an mich gewandt haben, als Mitglied auch des Rechtsausschusses. Mit denen habe ich jetzt einen Termin vereinbart und will mal hören, was überhaupt los ist. Das muss ich anbieten. Ich muss dir nicht sagen, dass ich hinterher alles tue, was die wollen. Da kann ich auch im Gespräch sagen, wisst ihr was, tut mir leid, da kann ich euch nicht helfen. Aber das muss ich versuchen in dem Bereich. Und dann muss ich immer damit leben, ich habe gerade gesagt, dass Leute eben auch enttäuscht sind, wenn man es nicht hinkriegt. Ja.
Außerdem ist man ja auch noch in so einem Zwang, klar, Gewissen und so, persönliches Mandat, aber man ist in einer Fraktion, man ist vielleicht in der Opposition in deinem Fall. Und da sind ja noch ein paar andere Parteien. Was mich zu der Frage bringt, wie ist denn eigentlich das Binnenklima im politischen Düsseldorf, im Landtag?
Ja, also das Binnenklima erstmal bei mir in der Fraktion, du hast es ja angesprochen, wir sind 56 SPD-Abgeordnete in dem Bereich, wo wir uns alle kennen. Wahrscheinlich auch nicht alle lieben, aber alle kennen. Und wir haben eine gemeinsame Aufgabe, nämlich sozialdemokratische Politik zu machen. Und dann gibt's auch noch die anderen Fraktionen. Und es kommt natürlich darauf an, hat man mit den Mitgliedern der anderen Fraktion Kontakt in seinen Ausschüssen. Ich bin jetzt Mitglied in 2, 3 Ausschüssen, wie jeder von uns. Und dann hast du natürlich mehr Kontakt mit den Mitgliedern auch von anderen Fraktionen, die in deinen Ausschüssen sind. Das ist so. Als mit allen. Also ich muss ehrlich gestehen, jetzt auch von allen knapp 200 kennt man nicht alle persönlich, auch von allen anderen Fraktionen nicht. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass ich sage, Hilfe schrecklich, dann eben, wenn andere dabei sind. Man geht miteinander um, wie man das auch in der Stadt macht.
Du hast vorhin von der Minderheitsregierung Kraft gesprochen.
Ja.
Das ist 12 Jahre her ungefähr.
Ja.
12, 13, da gab es 5 Parteien im Landtag. SPD, CDU, Grüne, FDP, Linke. Jetzt gibt es auch 5 Parteien im Landtag. SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD.
Richtig.
Was hat das für Auswirkungen auf das Miteinander?
Also erstmal hat das Auswirkungen, dass das Parlamentspräsidium die sitzungsleitenden Präsidentinnen, Präsidenten mehr Ordnungsrufe ausrufen müssen. Und zwar nicht für uns, sondern eher für die Mitglieder der AfD-Fraktion. Und zweitens hat das auch natürlich Auswirkungen, dass man sich, und wir haben gerade davon gesprochen, dass man jede Menge Anträge auch liest, dass man dann auch Anträge von AfD liest und sich manches mal fragt, immer wieder das Gleiche, weil an allen Problemen Schuld ist eine quasi, und das sind fast schon Stereotype, die drin sind, nicht nur fast Stereotype, eine Masseneinwanderung aus dem Jahr 2015 und folgende, wo man sich fragt, fällt Ihnen nicht mal irgendwann was anderes ein? Also es hat schon dazu geführt, dass es anders umgeht in diesem Landtag auch. Ja, das stimmt.
Ja, wir kriegen das auf der jugendpolitischen Ebene mit, dass auch so zum Beispiel gegen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, links assoziierte Jugendverbände zum Beispiel da Anfragen gestellt werden von der AfD und so. Also sehr, sehr anti irgendwie so von der ganzen Grundhaltung her.
Ja, und das ist eben auch die Geschichte. Uns wird ja als Fraktionen, als Parteien auch mal gerade von der AfD vorgeworfen, ihr macht ja nie was mit uns zusammen oder was in dem Bereich, was ich auch richtig finde. Denn meine Aufgabe auch als Sozialdemokrat ist es, dafür zu sorgen, dass die AfD nicht in Parlamente reinkommt. Das ist meine Aufgabe als Sozialdemokrat, auch durch die Geschichte, die die Sozialdemokratie hat, dass sie mit dafür sorgen muss, dass die AfD nicht in Parlamente, in kommunale und andere reinkommt. Und deshalb müssen wir da, glaube ich, wirklich klar gegenhalten in dem Bereich. Und dieses Anti, was du gerade gesagt hast, das ist so, weil man von der Seite aus versucht, auch immer den Verantwortlichen oder die Verantwortlichen zu finden. Und das sind oftmals dann eben auch alle möglichen Organisationen, die ihr Verantwortung haben, nur sie selber nicht in dem Bereich.
Ja, und die Taktik ist so durchschaubar, ne? Seht her, hier sind die Verantwortlichen, wir würden uns darum kümmern.
Genau.
Seht her, die etablierte Politik, die Elite kümmert sich nicht darum.
Genau.
Wir sind die Alternative, ne?
Ja.
Aber das ist natürlich eine toxische und sehr schnell zu entlarvende Argumentationskette, wenn man denn will.
So, und du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, wenn man denn will. Und das ist, glaube ich, die Frage, was du dann auch willst und wie du dich aufstellst in dem Bereich auch, ja? Ich glaube, das Fatalste wäre, du lässt es einfach laufen nach dem Motto, lass die einfach erzählen. Das ist dann das Falsche, sondern du musst es versuchen zu entlarven in dem Bereich. Und das sage ich nochmal, das ist unsere Aufgabe auch. Wir arbeiten als Politik, als Politiker, Politikerinnen, womit arbeiten wir? Mit Sprache. Und wir müssen da was tun und wir müssen auch gegenhalten in dem Bereich. Ich bin dann auch einer, der gegenhält. Ich bin auch einer im Landtag, dann der selten vorbereitete Reden schreibt, sondern wenn er in das Geschehen reingeht, dann wirklich darauf reagiert, was andere sagen. Und ich glaube, so musst du es machen, dass du dann eben auch versuchst, da was zu stellen und dich dann auch klar zu positionieren. Das will man doch haben. Und dann musst du dich aber auch vernünftig positionieren und nicht irgendwelche, was weiß ich, Traumhäuser bauen, sondern klare Kante habe ich mal gelernt. Ich bin seit 40 Jahren in der SPD und da sozialisiert worden, klare Kante musste machen. Das versuche ich immer noch einigermaßen auch.
Würdest du als Jurist sagen, dass die AfD auf dem Boden des Gesetzes, Grundgesetzes und was wir da so alles haben, arbeitet?
Also jetzt muss ich die juristische Antwort sagen und die sage ich auch. Solange das Bundesverfassungsgericht nichts anderes sagt, arbeitet diese AfD auf dem Boden des Grundgesetzes. Denn es gibt hier in der Bundesrepublik Deutschland ein einziges Organ, was eine Partei verbieten kann. Das ist das Bundesverfassungsgericht.
So. Da muss man aber, glaube ich, einen Antrag stellen.
Ja, da muss man einen Antrag stellen in dem Bereich. Es hat ja schon mal eine Sache gegeben, wo es sehr in die Grütze gegangen ist in dem Bereich hier. Und deshalb muss man da gucken, dass man dieses Instrument nicht dauernd laufen lässt. Es gibt jetzt wieder eine Diskussion, ob man die AfD verbieten lassen soll oder nicht, ob man den Antrag nochmal stellt. Aber deshalb nochmal die Antwort, die nicht jedem gefällt, aber die ich als Jurist dann eben auch sage, solange das Bundesverfassungsgericht nicht der Ansicht ist, die AfD verbieten zu müssen, weil sie verfassungsfeindlich ist, ist sie auf dem Boden des Grundgesetzes. Jetzt sage ich Ableger davon, junge Alternative, die in diesem Spektrum ist. Was das mit Verfassung und Verfassungstreue zu tun hat, das wüsste ich jetzt aber nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, genau. Also es gibt ja auch eine endlose Debatte darüber, also soll man diesen Antrag stellen, dass das überprüft wird? Welche Auswirkungen hat das am Ende auf die AfD selbst, auf die Menschen, die sich da engagieren, auf die Menschen, die wählen wollen? Da will ich gar nicht hin. Das Klügste, was ich mal gehört habe über die Frage, wie sehr die AfD irgendwie demokratie- und verfassungsfeindlich oder freundlich sozusagen ist, ist, dass unsere Regeln, unser Grundgesetz und so ist eben nicht wie die Regeln bei Mensch, ärger dich nicht. Es geht nicht nur daran, sich formal an die Regeln zu halten, die gelten. Es geht auch darum, die Grundmechanismen des Spiels zu akzeptieren und die nicht in Frage zu stellen.
Mhm.
Und die AfD kommt aufs Spielfeld, um das Spiel zu verändern.
Mhm.
Und ich finde, das ist eigentlich der größte Punkt, weshalb ich auch nicht mehr verstehe, wenn mir Leute sagen, naja, die AfD wurde ja da reingewählt und so, das ist ja alles mit rechten Dingen zugegangen. Ja, nach den formalen Regeln ja, aber sie führen nichts Gutes im Schilde. Und zwar massiv nichts Gutes im Schilde. Es sind Rassisten und Faschisten, die dort gewählt werden. Und das muss man irgendwie schon wissen, finde ich, wenn man über die AfD spricht.
Also das muss man nicht nur wissen, man muss sich damit beschäftigen. Und wenn ich jetzt sehe, an diesem Wochenende, die AfD macht ihren, wir sprechen nicht über die AfD, ja, aber deshalb glaube ich, ist genau richtig, ihren Landesparteitag, um die Liste aufzustellen, die Bundestagsliste jetzt auch, hier in Nordrhein-Westfalen sogar. Dort ist jemand, ein AfD-Abgeordneter, der jetzt schon im Parlament sitzt, gewählt worden, der sich als das, ich weiß es nicht, ob ich es richtig wiedergebe, will ich auch gar nicht, aber als das liebe Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet. Der ist auf Platz 6 der Bundestagslandesliste gewählt worden. Und spätestens da muss ich mich fragen, wie geht sowas? Genau.
Gut, 6 Minuten in dieser Episode sollen reichen für die AfD. Man soll ja auch gar nicht so viel darüber reden. Das schalten schon manche Leute aus. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben und hört jetzt vielleicht noch Hartmut Ganskes Antwort auf die Frage, was würdest du als bisherige politische Erfolge benennen? Eins hast du eigentlich schon gesagt mit Herbert Reul. Den Flutsachen. Fällt dir noch was ein?
Ich habe als Verhandler der SPD-Fraktion, als ich noch innenpolitischer Sprecher meiner Fraktion war, mit der CDU zusammen und mit der FDP zusammengesessen und habe das nordrhein-westfälische Polizeigesetz mitverhandelt. Und in einigen Bereichen, und da bin ich felsenfest von überzeugt, habe ich dort vernünftige Sachen reinverhandelt. Es ging damals um die Frage von Gefährdern, wie gehen wir damit um? Es ging aber auch um die Frage von Gewahrsam, wie gehen wir damit um? Und da waren wir als Sozialdemokratie diejenigen, die gesehen haben, ja, auch unser Staat wird angegriffen und wir müssen wehrhaft sein. Auf der anderen Seite müssen wir rechtsstaatlich sein. Und da waren wir diejenigen, die mit dafür gesorgt haben, dass nichts geht ohne Entscheidungen von Richterinnen und Richtern. Und nichts geht, was einschneidend ist, ohne die Beiordnung von Verteidigerinnen und Verteidigern. Und das haben wir mit reinverhandelt in dieses Gesetz. Und deshalb kann ich da sagen, war das für mich eine Sache, weil ich mit dabei war bei den Endverhandlungen, wo ich sage, das war gut, dass wir das reinverhandelt haben. Und ansonsten sage ich immer, wenn ich gefragt werde, was machst du denn? Ich glaube, ich bin derjenige bei uns auch, der die meisten Besuchergruppen in den Landtag reinholt. Und das macht mir Spaß, weil ich da auch Leuten zeige und versuche zu erklären, was Demokratie vor Ort bedeutet im Landtag. Und deshalb bin ich da stolz drauf, dass mein Kontingent dauernd ausgeschöpft ist und ich andere frage, ob sie doch Besucherkontingente für mich haben, weil ich Besuchergruppen nach Düsseldorf hole.
Was waren politische Pleiten?
Ich glaube, die größte politische Pleite war mit die 2017er Wahl, muss ich ehrlich sagen. 2012 bis 2017 durfte ich Mitglied einer Fraktion sein. Hannelore Kraft war Ministerpräsidentin. Ich durfte Mitglied einer Fraktion sein, die an der Regierung war. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es vollkommen falsch eingeschätzt. Ich glaube, bis zum Samstag vorher dachte ich auch noch, wir werden das wieder gewinnen auch und wir kriegen auch den Auftrag für 5 weitere Jahre als rot-grüne Regierung. Und wir sind sowas von abgestraft worden in dem Bereich. Armin Laschet wurde Ministerpräsident. Und als die ersten Ergebnisse eintrudelten, ich dachte, das darf doch alles nicht wahr sein. Also da muss ich sagen, lag ich auch vollkommen falsch in dem Bereich. Und da war ich auch im ersten Moment so enttäuscht und dachte, wie kann das denn sein? Das war doch vernünftig. Aber im Endeffekt ist man wahrscheinlich in so einer Blase drin gewesen und dachte, alles ist gut. Und hat nicht gesehen, dass nicht alles gut war. Sonst wären wir wiedergewählt worden.
Ob es Erfolg oder Rückschlag wird, werden wir noch sehen. Aber deine neueste politische Idee ist, Bürgermeister werden zu wollen. Und zwar nicht in Frönnberg, sondern in Unna.
Frönnberg wäre vielleicht auch interessant gewesen. Aber ihr habt eine gute Bürgermeisterin in dem Bereich. Was heißt politische Idee? Ja, da bin ich auch stolz. Meine Partei vor Ort in Unna hat gesagt, Hartmut, wir trauen dir zu, dass du als sozialdemokratischer Kandidat gute Chancen hast, Bürgermeister in Unna zu werden. Und da sage ich, als jemand, der Zeit seines Lebens in Unna gearbeitet hat, aufgewachsen ist und seine Familie in Unna hat, da ist es für mich eine tolle Sache, dass ich jetzt kandidieren darf als Bürgermeister. Ja, ob es meine Idee war, glaube ich nicht wirklich. Es war eine Idee von vielen. Ich habe mich gefreut, dass wir das jetzt gemeinsam angehen und im September wird spannend, ja.
Und hast du so 2, 3 größere Visionen für Unna? Größere Visionen in kurzen Sätzen?
größere Vision. Die größte Vision in Unna ist unser Campaigning, heißt das ja neudeutsch. Unna kann mehr. Ich finde, diese tolle Stadt, die im Gegensatz zu vielen anderen Städten in unserem Umkreis wirklich noch wahnsinnig viel hat, eine funktionierende Innenstadt hat, ein wahnsinniges Kulturangebot hat, ein wahnsinniges Angebot hat von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren in dieser Stadt. Ich glaube, manches Mal sind wir, dass wir unterm Radar laufen und deshalb sage ich, und das ist der Slogan, Unna kann mehr. Ich glaube, wir können in Unna es wirklich schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger sich noch mehr engagieren hier, um Unna nach vorne zu bringen. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass wir vielleicht im Kulturellen nochmal Schippe drauflegen können. Das hat auch damit zu tun, dass wir, glaube ich, auch zeigen können, dass es zwischen Hamm, Münster und Dortmund
noch was liegt.
Eine Stadt gibt, die wirklich cool ist. Und das merkst du auch als Kreistagspolitiker, dass ich manches Mal denke, warum sind wir eigentlich so und sagen nicht mal ein bisschen selbstbewusster, dass der Kreis Unna und besonders auch nochmal meine Heimatstadt und diese Kreisstadt Unna noch wahnsinnig was zu bieten hat. Und da frage ich mich manches Mal in Dortmund, ja, die sind einfach selbstbewusster und sagen, was schert mich das andere oder so in dem Bereich. Und ich glaube, jetzt nicht schert mich das andere, aber ich glaube, ein bisschen selbstbewusster zu sein und zu sagen, was haben wir hier alles? Wir haben tolle Landschaft auch in Unna, wir haben Naherholungsgebiete, wie gesagt, eine tolle Innenstadt. Ja, Toskana in Frönnberg, wir sind ganz schnell in Frönnberg. Was wollen wir mehr in dem Bereich?
Was kann denn Unna von Frönnberg lernen?
Was kann Unna von Frönnberg lernen? Ich glaube, das Wesen im Bereich der Vereine, ich muss ehrlich gestehen, ohne jetzt anderen bei uns was zu tun, aber ich glaube, wenn in Frönnberg zum Beispiel Schützenfeste gefeiert werden, das ist sensationell. Sensationell, was ihr hier in Frönnberg in diesem Vereinsbereich machen könnt. Ich will keinem was tun. Ich bin auch Mitglied bei mir in Massen im Schützenverein. Ich finde, wie Frönnenberg Feste feiert, das ist sensationell. Und ich glaube, das kann man auch lernen. Ihr habt genauso wie wir in Unna, wir haben das Bornekamp-Bad, ihr habt oben das Freibad Delwig. Ich muss sagen, was ihr da auch mit ehrenamtlichen Leuten auf die Beine stellt, ist sensationell. Und das ist fast das Gleiche, dieses ehrenamtliche Arbeiten, wo wir immer sagen, ja, die helfen ja auch das, was eine Stadt nicht mehr kann. Aber ich finde, das zeichnet auch Frönnberg aus, zeichnet auch Unna aus und das müssen wir eigentlich noch mehr machen, denn keiner muss ehrenamtlich tätig sein. Und das ist man in Frönnberg und in Unna auch. Und das muss, glaube ich, eine Stadt noch mehr unterstützen, als es jetzt gemacht wird. Noch mehr. Die machen schon viel, auch in Unna. Wir will nicht schlecht reden in diesem Bereich, weil ich gerne in Unna lebe. Aber ich glaube, wir können da noch viel mehr machen.
Dieses Zeugnis stellt Hartmut Ganske der Stadt Frönnberg aus und indirekt auch seiner Heimatstadt Unna, für die er bei den Kommunalwahlen im Herbst als Bürgermeister kandidiert. Aktuell ist er Landtagsabgeordneter und ich sage danke für das schöne Gespräch.
Ich sage danke, habe mich sehr wohlgefühlt hier in Frönnberg. Danke.
Puh, ihr habt aber viele Themen angerissen.
Jo, aber er ist ja auch wirklich in vielen politischen Gremien aktiv. Kreistag, Landtag und früher mal auch im Stadtrat Unna. Es ist ja auch interessant, mal zu hören, wie das alles so zusammenhängt.
Ich muss sagen, dass er dabei so viel Wert auf Transparenz legt, finde ich richtig gut.
Ja, und irgendwie auch mutig sogar, seine Steuererklärung zu veröffentlichen. Sowas kannte ich eigentlich bisher nur so aus dem amerikanischen Politikbetrieb.
Sein gesamtes politisches Engagement zieht sich ja bei ihm auch irgendwie durchs ganze Leben. Angefangen mit der Gründung der Juso AG.
Ja, und dann erstmal als Rechtsanwalt irgendwie gearbeitet und dann Politik so nebenher. Irgendwann dann als Abgeordneter im Landtag in Vollzeit.
Ja, und bis 2027 läuft übrigens noch sein aktuelles Mandat. Wie macht er das dann eigentlich mit dem Bürgermeisteramt, wenn er das werden sollte?
Naja, das Landtagsmandat, das legt er dann schon nieder. Das will er übrigens so oder so machen.
Ach so, naja. Jedenfalls, wenn jemand ein Anliegen für die Landespolitik hat, kann man sich dieses Jahr noch an ihn wenden. Okay, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruhreule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Bye bye, Kartoffelbrei.
Hex, hex.
Bing, bing.
Hartmut, sag nochmal kurz, bevor die Leute unser Outro hören dürfen, was ist das schönste Restaurant in Düsseldorf? Da musst du doch mal ein paar Tipps haben.
Eigentlich in Düsseldorf musst du ja hin, weil du Altbier trinkst und deshalb ist das Schumachers toll. Das heißt, da kannst du Altbier trinken und kriegst auch Röckelchen in dem Bereich. Du kriegst auch ein schönes Mettbrötchen, Schmalzbrot etc. Du kriegst aber auch was anderes Deftiges. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war letztes im der Landtag liegt ja fußläufig vom Düsseldorfer Hafen ein bisschen entfernt. Ich war letztens in einem chinesischen Restaurant, das hieß Der böse Chinese. Und ich muss sagen, auch da habe ich wirklich sehr, sehr gut gegessen. Das war überhaupt nicht böse, sondern war astrein. Aber ich glaube, wer nach Düsseldorf will, will Altbier trinken oder will ein bisschen deftig was machen. Brauhaus.
Das war die Zugabe.